Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Wir sind schon mal nach Polen gereist. Dann sind wir von Polen nach Charkiw zurück. Jetzt haben wir uns entschlossen, noch einmal zu fahren, weil unsere Tochter schwanger ist und ein kleines Kind hat und der Beschuss auf die Stadt Charkiw zunimmt. Sie haben angefangen, sehr viel zu schießen.
Tatjana ist eine von Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern, die vor dem Krieg in ihrem Land ins Ausland fliehen. Es ist allerdings nicht ihre erste Flucht, sondern bereits die zweite. Tatjana war schon in Polen, nachdem die russischen Streitkräfte die Ukraine überfallen haben, ist dann zurückgekehrt in die Ukraine, weil sie gehofft hat, dass der Frieden bald einkehrt, aber sie hat sich getäuscht. Der Krieg geht weiter und nicht nur das, er spitzt sich zu. Und angesichts der immer schwieriger werdenden Situation in der Ukraine droht eine erneute Zunahme des Fluchtdrucks und möglicherweise werden wir im Sommer eine neue Flüchtlingswelle erleben. Tatjana hofft auf die Hilfe einer Hilfsorganisation, die sie über die Grenze bringen könnte. Ihr Ziel ist Deutschland.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Hi zusammen, mein Name ist Jan Jessen, ich bin Journalist der Funke Mediengruppe, zu der unter anderem die NRZ, die Neue Ruhr Zeitung gehört, aber auch Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost, Westdeutsche Allgemeine Zeitung und andere Titel. Und für die Funke Mediengruppe bin ich immer wieder in Kriegsgebieten im Einsatz, um über die Situation dort zu berichten. Im März bin ich zuletzt in die Ukraine gereist, um eine Evakuierungsmission zu begleiten.
Die Stadt steht unter ständigem Beschuss, durch ferngelenkte Bomben, Artillerie und so weiter. Im Moment nähern sie sich dem Dorf Petropawlika. Dort finden die Hauptgefechte statt. Die gesamte Stadt steht unter ständigem Beschuss, rund um die Uhr.
Das ist Marina. Marina arbeitet für eine Hilfsorganisation namens Rose on Hand. Das ist eine ukrainische Hilfsorganisation, die im Osten des Landes aktiv ist. Marina haben wir schon im vergangenen Jahr mal getroffen, als wir bei Kubjansk unterwegs waren. Kubjansk ist eine Stadt, die direkt an der Grenze zu den besetzten Gebieten liegt und unter ständigem Beschuss liegt. Das haben wir damals eben auch mitbekommen, dass die eben immer wieder angegriffen worden ist. Und in Kubjansk zeigt sich so im Kleinen, was möglicherweise im Großen im Sommer passieren wird. Es sind also viele Dörfer in der Region Kubjansk evakuiert worden von den ukrainischen Behörden. Die haben also gesagt, es ist zu gefährlich da, ihr müsst da raus. Und Marina und ihre Leute von Rose on Hand, die versuchen, in die Dörfer reinzufahren, um die Menschen zu überzeugen zu gehen. Ist tatsächlich, das hört sich immer so komisch an, schwierig manchmal, die Menschen davon zu überzeugen, obwohl die Dörfer unter Beschuss stehen, die zu verlassen. Wir haben also ganz oft in Städten und Dörfern, die wirklich heftig beschossen wurden, Leute getroffen, die uns gesagt haben, wir wollen nicht gehen, aus unterschiedlichen Gründen, weil entweder ich möchte hier beerdigt werden oder ich habe Haustiere oder aus welchen Gründen auch immer. Und Marina und ihre Leute versuchen eben, diese Menschen zu überzeugen, dass es eben dort, wo sie jetzt leben, zu gefährlich ist und dass sie gehen müssen. Diesmal haben wir mit Marina telefoniert. Wir haben sie also im März, ich war tatsächlich auch nur für 3 Tage da, haben wir sie nicht persönlich getroffen, sondern haben mit ihr telefoniert. Deswegen hört sich die Soundqualität jetzt auch nicht so ganz gut an. Es sind nicht nur die Hilfsorganisationen, die spüren, dass sich gerade etwas verändert wieder in der Ukraine, sondern auch das deutsche Bundesinnenministerium hält es für möglich, dass wir im Sommer wieder ansteigende Flüchtlingszahlen haben werden, wenn den Russen größere militärische Erfolge gelingen. Und danach sieht es leider aus. Also ich habe mit dem Bundesinnenministerium auch über diese Frage gesprochen und eben genau diese Antwort bekommen. Also es ist möglich, dass wir uns auf steigende Zahlen einlassen müssen. Und wir nehmen den Podcast gerade am 10. April auf. Und wenn man sich die Ereignisse in der Ukraine in den vergangenen Wochen anguckt, sieht man eben, dass die Lage an den Fronten militärisch immer prekärer wird. Eine Stadt wie Charkiw, eine Millionenstadt im Nordosten des Landes immer heftiger unter Druck ist, also mittlerweile auch mit Gleitbomben beschossen wird. Also die Lage wird problematischer und insofern spricht viel dafür, dass wir uns auf steigende Flüchtlingszahlen einstellen müssen. Aber das gehört auch zu weit dazu. Es sind nicht nur die Angriffe, die die Menschen zur Flucht bewegen.
Es wurde beschlossen, die Zahlungen für Binnenvertriebene einzustellen. Und das hat die Menschen besonders hart getroffen. Sagen wir, ich als Mutter habe 2.000 und 3.000 Hryvnia für ein Kind erhalten. Jetzt bin ich aller Zahlungen beraubt. Und nicht nur ich.
Was Marina gerade erklärt, ist eine Geschichte, die man übrigens nicht nur in der Ukraine, sondern auch in anderen Ländern häufig sieht, wo es viele Binnenflüchtlinge gibt. Um einfach mal ein bisschen die Zahlen zu verdeutlichen. 6 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind ins Ausland geflüchtet, aber 5 Millionen sind im Land noch. Und diese 5 Millionen Menschen sind natürlich auch eine Belastung für die Menschen in den Regionen, wo sie hingeflohen sind. Mittlerweile ist der ukrainische Staat auch so gut wie pleite durch das ganze Kriegsgeschehen. Und bislang sind diese Binnenflüchtlinge haben monatliche Zahlungen bekommen. Das war nicht viel, das waren ein paar hundert Euro umgerechnet pro Kopf. Aber immerhin so viel, dass sie eben über die Runden gekommen sind. Wir haben bei der letzten Tour im März von vielen Seiten gehört, dass diese Zahlungen eingestellt werden. Und auf der anderen Seite haben die Leute auch keine Chance, Jobs zu bekommen. Klar, wenn in Kriegszeiten 5 Millionen Leute in andere Landesteile drängen, ist es natürlich schwierig, wo eine Wirtschaft sowieso unter Druck steht, einen Job zu bekommen. Also auch das sind Dinge, die dazu führen, dass Leute sich zu entscheiden, sich auf den Weg zu machen. Und wie gesagt, das gilt nicht nur für die Ukraine, das gilt auch für andere Länder. Perspektivlosigkeit ist eben auch immer wieder ein Fluchtgrund, den ich auch in anderen Ländern erlebt habe. Und auch das ist möglicherweise dann eine Ursache dafür, dass wir uns auf steigende Flüchtlingszahlen einstellen müssen. Genau das ist auch der Grund gewesen für die Familie Fanahai, die ich getroffen habe und die sich zum zweiten Mal jetzt, wie Tatjana, die am Anfang gehört hat, auf den Weg macht, um ins Ausland zu gehen, konkret nach Deutschland.
Wir sind beunruhigt. Wir hoffen das Beste, dass alles gut geht, dass wir gut aufgenommen werden. Und die Hauptsache ist, dass es in der Ukraine keine Explosion gibt, oder?
Das ist Svetlana. Svetlana habe ich in Odessa getroffen. Svetlana ist mit ihrem Mann und den 3 Kindern unterwegs. Die sind an dem Tag, als ich in Odessa war, angekommen aus Kiew. Da haben sie die letzten Monate verbracht. Die beiden haben erzählt, dass sie aus einem besetzten Dorf kommen in der Region Saporischschja, das ist im Süden der Ukraine. Ganz einfache Leute haben vor der Invasion, vor der russischen, auf einer Hühnerfarm gearbeitet als Helferinnen und Helfer und sind dann bei Kriegsausbruch erstmal nach Polen gegangen. Da ist dann eben das Thema Perspektivlosigkeit wieder aufgekommen. Also es gab keine Unterstützung mehr seitens des polnischen Staates. Sie haben sich auch nicht besonders wohl da gefühlt und es gab eben auch keinen Job. Also haben sie sich entschieden, wieder in die Ukraine zurückzugehen, haben dann in Kiew gelebt, hatten eine Wohnung, aber das waren eben, ja, der wirtschaftliche Druck ist eben immer größer geworden. Sie haben irgendwann auch gesagt, dass sie manchmal sogar kein Geld hatten, um Brot für die Kinder zu kaufen. Und deswegen haben sie sich eben entschieden, wieder zu gehen. Und gehen heißt konkret, sie haben die Hilfe einer deutschen Hilfsorganisation in Anspruch genommen, eine Organisation namens Be an Angel. Be an Angel ist eine Organisation, die sehr, sehr viel getan hat in den vergangenen 2 Jahren in der Ukraine. Zum einen Nothilfe geleistet, sehr viel Lebensmittel rübergebracht und andere Dinge, aber auch sehr, sehr viele Menschen evakuiert aus der Ukraine heraus. Insgesamt haben die schon 220 Busfahrten, Busreisen organisiert. Und so war das eben auch, als ich in Odessa war. Da stand dann eben vor dem Bahnhof von Odessa, das ist übrigens ein ziemlich prächtiges Gebäude, so ein großer Kuppelbau, sieht toll aus, große ukrainische Fahne weht da drauf. Aber vor diesem Bahnhof stand dann eben ein weißer Reisebus und da sind ist die Familie von Svetlana eingestiegen, aber auch knapp 60 andere Menschen. Vieles in der Ukraine spielt sich über Mundpropaganda ab. Also Be an Angel, die haben natürlich eine Internetadresse, aber kein Mensch in der Ukraine kommt natürlich auf die Idee, aktiv nach einer deutschen Internetadresse zu suchen. Die haben ein ukrainisches Team on the ground, die ganz gut vernetzt sind und bei denen laufen dann die Anfragen ein. Also wenn man das jetzt mal ein bisschen durchdekliniert, also ich habe euch ja von Marina und Rose on Hand erzählt, also das sind die Leute, die Menschen direkt aus den Kampfgebieten oder auch den umkämpften Gebieten herausholen, also teilweise unter Lebensgefahr, das hören wir gleich auch noch, das wird uns Marina gleich auch nochmal erzählen, was ihnen da widerfährt. Und die bringen die dann meistens in irgendwelche größeren Städte rein, Dnipro oder eben sogar bis nach Kiew oder Odessa oder sonst wohin. Und da werden dann Organisationen wie diese deutsche Be an Angel aktiv, holen die Leute ab, kriegen dann eben die entsprechenden Listen mitgeteilt von den Leuten, prüfen die Dokumente, auch da kommen wir gleich noch drauf, das ist auch nicht ganz einfach, und bringen die Leute dann außer Landes. Grundsätzlich muss man aber sagen, kann natürlich nicht jede Frage beantwortet oder Anfrage beantwortet werden. Das hat unterschiedliche Gründe. Marina erzählt uns ein paar.
Wir haben bestimmt 50 Anträge auf Evakuierung pro Tag, wenn nicht mehr. Und wir können nicht alle mitnehmen, weil wir entweder kein Benzin oder keinen Transporter haben. Ihr habt ja den letzten Anschlag auf unsere Autos gesehen. Sie haben sie absichtlich getroffen. Das kann man auf dem Video sehen. Sie haben auf die Autos gezielt. Sie wussten, dass es eine Evakuierung war. Im Moment haben wir ein Auto repariert, aber das zweite kann nicht repariert werden.
Also Marina erzählt es ganz klar, russische Streitkräfte greifen diesen Evakuierungstransport an. Und sie hat uns auch entsprechende Videos und Bilder von den Autos geschickt. Das passiert, muss man sagen, immer wieder, insbesondere ukrainischen Helferinnen und Helfer, die deutlich näher an die Frontlinien ran dürfen, als das ausländische Hilfsorganisationen machen. Das Militär ist teilweise auch sehr restriktiv, was Ausländer angeht. Also die kommen gar nicht nach vorne, ganz oft eben aber entscheiden sich selber aus Sicherheitsgründen zu sagen, nee, machen wir nicht, weil es einfach zu gefährlich ist. Die ukrainischen Freiwilligen sind da schon deutlich robuster und mutiger, oder wie man es auch immer nennen will, aber die gehen eben nach vorne und das führt immer wieder auch dazu, dass Materialfahrzeuge von ihnen beschädigt werden oder selber dann Helferinnen, Helfer ums Leben kommen. Vielleicht kann man auch ganz kurz mal einwerfen, was Russland in jüngster Zeit macht, sind beispielsweise auch sogenannte Double-Taps-Attacken. Das ist was sehr, sehr Bitteres. Also es werden Raketenangriffe gestartet auf zivile Ziele in Städten. Danach kommen Hilfstrupps, um Leute aus den Trümmern zu holen, Rettungskräfte, und dann kommt der zweite Raketenangriff und trifft eben die Helferinnen und Helfer. Das ist in jüngster Zeit relativ häufig passiert und eine ziemlich perfide Art, den Krieg zu führen. Aber das hat jetzt nichts mit der Organisation von Marina zu tun. Ein anderes Problem, was diese Hilfsorganisationen haben, und das gilt nicht nur für die ukrainischen Hilfsorganisationen, sondern auch für die ausländischen, ist, dass das Spendenaufkommen zurückgeht. Also schlicht und ergreifend die finanziellen Kapazitäten nicht mehr so da sind, wie das mal war. Und das ist ein großes Problem. Wie gesagt, das trifft alle gleichermaßen. Es fließt weniger Hilfe ins Land hinein, aber es besteht eben auch weniger Möglichkeit, Leute rauszuholen, weil das Geld nicht mehr da ist. Die Menschen im Westen haben sich offensichtlich an den Krieg gewöhnt und insofern sinkt das Spendenaufkommen drastisch. Familie Panahai jedoch, von denen ihr vorhin gehört habt, die haben Glück gehabt. Ihnen wird geholfen und deswegen stehen sie eben an diesem frühen Morgen, war noch ziemlich kalt und frisch, nebelig und bewölkt. Da stand eben diese Familie in dem weißen Reisebus vor dem Bahnhof in Odessa und ja, sind dann eben in den Bus reingestiegen um 8 Uhr morgens, um dann sich auf den langen Weg nach Deutschland zu machen. Also vor dieser Familie und vor den anderen Menschen in dem Bus liegt eine Reise von gut 38 Stunden. Und das ist jetzt schon die dritte oder vierte Evakuierungsmission, die ich mitgemacht habe. Und es ist wirklich immer sehr berührend zu sehen, wie die Menschen in diesen Bussen, wie die Stimmung in diesen Bussen ist. Also das ist eine sehr bedrückte Stimmung, eine sehr traurige Stimmung natürlich. Die Menschen verlassen ihr Land, haben gerade mal einen Koffer oder zwei dabei. Das sind die Reste ihres Lebens, die sie mitführen. Es geht in eine Zukunft, die völlig ungewiss ist. Was ich auch gesehen habe, sind dann Verabschiedungsszenen gewesen. Dass eine Familie sich voneinander verabschieden musste, weil der Vater in der Ukraine bleiben muss. Männer dürfen grundsätzlich nicht aus der Ukraine heraus, wenn sie im wehrfähigen Alter sind, und sich dann von seiner Frau und seinem Sohn verabschieden musste. Die beiden haben mir erzählt, dass sie seit 18 Jahren verheiratet sind, seitdem jeden Tag miteinander verbracht haben. Und das war natürlich sehr tränenreich, dieser Abschied. Und wie gesagt, diese Stimmung in dem Bus, sehr bedrückt, sehr traurig, sehr ruhig. Viele haben da mit geschlossenen Augen gesessen, in sich gekehrt oder geschlafen. Andere haben aus dem Fenster geguckt, die Fensterscheiben waren beschlagen. Das war so eine sehr bedrückte und traurige Szenerie. An Bord dieses Busses waren insgesamt 61 Menschen. Und natürlich haben alle gehofft, nach Deutschland zu kommen. Aber dieser Bus muss noch über mehrere Landesgrenzen fahren, bis er in Deutschland ist. Das bedeutet, dass auch jedes Mal Dokumente und Unterlagen geprüft werden müssen. Das hat mir Andreas Tolke erzählt, der Leiter von B&Angel Angel.
Das ist geschätzt der 220. Bus, den wir ab Odessa bis nach Moldawien evakuieren. Die Menschen kommen aus Frontgebieten. Wir sammeln die mit unseren ukrainischen Partnern in der Regel an ihren Heimatorten ein. Die haben dann eine Übernachtung oder zwei in Odessa. Und dann geht es weiter. In Palanka müssen die Menschen nochmal umsteigen, weil dann geht der Bus zum Endziel in Deutschland. Dieses Mal ist es München.
Von Odessa ist der Bus dann erstmal eine Stunde gefahren. Und dann kommt man, wenn man Richtung Palanka fährt, das ist dann die moldawische Grenze, dann kommt man erstmal an einen Checkpoint der ukrainischen Grenzschützer. Der ist ungefähr, der ist dem eigentlichen Grenzübergang 2 Kilometer vorgelagert. Und wie gesagt, da sind da Grenzsoldaten und die überprüfen sehr genau die Ausweise der Leute. Also ich habe ja vorhin ja schon erzählt, dass Männer im wehrfähigen Alter das Land eigentlich nicht verlassen dürfen. Entsprechend waren auch die allermeisten Passagiere in dem Bus, waren eben Frauen und Kinder, aber es waren eben auch junge Männer dabei und deren Dokumente werden von den Grenzschützern sehr, sehr, sehr genau geprüft. Und dann müssen 2 junge Männer mit ihren Müttern aussteigen. Anja Dublinska, die Koordinatorin der ukrainischen Sektion von B&Angel Angel, versucht die Grenzer noch wirklich intensiv davon zu überzeugen, die Leute weiterreisen zu lassen mit all ihrer Überzeugungskraft, aber es ist vergeblich.
Ich denke, der Grund, warum sie ihm den Grenzübertritt verweigert haben, ist, dass sie eine Bestätigung benötigen, dass er der alleinige Vormund seiner Mutter ist. Der andere Mann hatte einfach sehr alte Dokumente, sodass sie ihn gebeten haben, sie zu ersetzen.
Das sind natürlich bittere Szenen. Also da hat man Leute, die irgendwo aus irgendwelchen Landesteilen der Ukraine kommen, einen langen Weg schon hinter sich haben, wochenlang auf diesen Termin hingefiebert haben, die Hoffnung haben, dass sie jetzt endlich raus sind aus diesem Land, wo es für sie keine wirtschaftlichen Perspektiven mehr gibt, wo es militärisch schwieriger wird, wo jeden Tag in den großen Städten Luftalarm ist, also wo man einfach kein vernünftiges Leben hat. Sie haben wochenlang auf diese ganzen Dokumente gewartet und dann kurz vor der moldawischen Grenze werden sie angehalten, müssen aussteigen, stehen da hilflos mit ihren Koffern und ihren Rucksäcken am Wegesrand, warten darauf, dass irgendjemand sie abholt. Und da war natürlich sehr viel Tränen, sehr viel Verzweiflung, auch sehr viel Wut. Und B&Angel Angel versucht dann noch den Rücktransport zu organisieren. Was da mit den Leuten passiert, man weiß es nicht, ob sie es dann nochmal probieren, ob sie versuchen, ihre Dokumente abzudaten oder was auch immer zu machen. Aber das ist in dem Moment, merkt man, die Leute brechen erstmal zusammen. Das ist auch sehr bitter. Die anderen Leute im Bus haben sich das angeschaut, waren... Man merkt ja auch so ein bisschen verängstigt, klar, passiert mir das jetzt auch oder habe ich Glück und komme rüber. Und als der Bus dann losfährt, weiterfährt Richtung Palanka, war doch sehr viel Erleichterung zu spüren, dass es jetzt also weitergeht und dass zumindest die anderen im Bus durchkommen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, also junge Männer sind, denen ist es eigentlich verboten, das Land zu verlassen. Also Menschen, die im wehrfähigen Alter sind, zwischen 18 und 60 Jahre, dürfen das Land eigentlich nicht verlassen. Es sei denn, sie haben triftigen Grund. Bei den jungen Männern wäre der Grund gewesen, dass sie sozusagen die nicht Vormünder, aber die Betreuungsperson für ihre Mütter gewesen waren. Das war eigentlich in den Dokumenten auch so beschrieben, aber ganz offensichtlich waren die Dokumente da nicht ausreichend. Weiter geht's auch für die Familie Fanay. Obwohl Vater Vladislav eigentlich in einem wehrfähigen Alter ist, aber er ist Vater von 3 Kindern und Väter, die 3 Kinder und mehr haben, die sind vom Wehrdienst ausgenommen, die müssen also nicht dienen. Und das war für Vladislav eigentlich auch völlig selbstverständlich. Also ich habe mich vorher mit ihm in Odessa auch darüber unterhalten, habe ihn natürlich gefragt, warum kämpfst du nicht für dein Land? Dann hat er mir gesagt, hat er so auf seinen kleinen Jungen gezeigt, auf Ilja, der 3-4 Jahre alt war, und sagt, wegen ihm. Ich möchte nicht kämpfen. Außerdem hatten sie schon einen nahen Verwandten kurze Zeit vorher beerdigt, der in Luhansk gestorben war bei den Kämpfen. Und da sagte seine Frau aus Svetlana, ein Toter reicht uns in der Familie. Und deswegen machen wir uns auf den Weg. An der moldawischen Grenze, wie gesagt, 2 Kilometer hinter diesem Checkpoint, steht der Bus nochmal eine gute Stunde. Auch da gibt es sehr intensive Kontrollen. Das Gepäck wird auch nochmal stichprobenartig kontrolliert, ob da möglicherweise irgendwelche verbotenen Sachen drin sind. Diesmal hat es wohl relativ zügig geklappt, also mit einer Stunde. Andreas Tölke, der Leiter von Beer & Angel, hatte mir gesagt, ganz häufig dauert das auch 2 und mehr Stunden. Diesmal hat es eben gut geklappt und wir überqueren dann die Grenze 1 Stunde später und sind in Moldawien und plötzlich merkt man, dass wirklich diese ganze Anspannung, dass sie sich so ein Gefühl der Erleichterung breit macht, dass die Leute froh sind. Wir sind dann auf so einen großen Platz gefahren. Hinter der moldawischen Grenze gibt's ein oder gab's in den vergangenen Jahren so ein riesen Zeltcamp. Das war eigentlich gedacht für die Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten. Das ist mittlerweile abgebaut. Aber es stehen eben noch 2, 3 Großzelte und in den Zelten gab's dann erstmal ein Mittagessen für die Geflüchteten. Und wie gesagt, also die Stimmung war okay. Und ja, ich habe den Bus dann verlassen, als er sich auf den Weg gemacht hat und folgende Ansage gemacht wurde.
Was wir als nächstes tun werden, der Bus fährt nach München. Es ist sehr wichtig, dass Sie sich dort anmelden. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit, denn das ist sehr wichtig. Lassen Sie mich es so sagen, in München ist die Hauptsache, dass diejenigen, die dort bleiben wollen, sich anmelden. Gibt es jemanden, der noch weiter will? Wer will?
Wie es den Fahnereis heute geht, das weiß ich nicht. Ich versuche auf jeden Fall nochmal Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Vielleicht in 2, 3 Monaten, um zu schauen, ob Ihre Wünsche, Ihre Träume in Erfüllung gegangen sind, ob Sie gut in München angekommen sind. Ich weiß also, der Bus selber ist gut in München angekommen, aber ob Sie selber eben gut in der Stadt angekommen sind, ob Sie weiterverteilt worden sind von München in andere Städte in Deutschland oder wie es Ihnen weitergegangen ist. Beer & Angel, ich habe es vorhin gesagt, hat bislang 220 Transporte rausgemacht aus der Ukraine, ungefähr 22.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Ja, und das wird mehr werden. Andreas von Beer & Angel hat mir gesagt, dass sich bei ihm und seinen Leuten die Zahl der Anfragen verdoppelt hat seit Jahresanfang. Und alle gehen davon aus, dass das deutlich, deutlich mehr werden wird. Und da muss ich einfach auch mal eine persönliche Anmerkung machen. Ich verstehe Deutschland nicht, ich verstehe die deutsche Bundesregierung nicht. Ich verstehe die westlichen Partner der Ukraine nicht, warum man sehenden Auges in so eine Flüchtlingskatastrophe oder steigende Flüchtlingszahlen, however you call it, reinläuft. Wir wissen, dass das passieren wird. Alle wissen, dass das passieren wird. Und wir wissen auch, dass die Aufnahmekapazitäten bei unseren Kommunen am Limit sind. Und wir wissen auch, was es bedeutet, wenn noch mehr Flüchtlinge kommen, dass natürlich irgendwelche Rechtsradikalen Zuspruch gewinnen. Und meine große Befürchtung ist, dass wir, wenn jetzt dieser Sommer wirklich so werden wird, wie es sich zurzeit andeutet, dass wir bei den Landtagswahlen im Osten im Herbst katastrophale Ergebnisse für die AfD erleben werden. Und all das ist irgendwo so absehbar. Ich habe das 2014, 15 schon erlebt, als die große Flüchtlingswelle kam aus dem Nahen Osten, aus Irak und Syrien. Auch das deutete sich vorher an, auch das war klar, dass da was kommen wird. Die Menschen sind deswegen gekommen, weil sie keine Perspektiven mehr in ihren Heimatländern hatten, weil ihnen nicht geholfen worden ist vor Ort. Und ich verstehe es nicht, dass wir nicht alles tun, was militärisch sinnvoll und notwendig ist, um die Ukraine zu unterstützen, dabei die Russen aufzuhalten, weiter nach vorne zu marschieren. Ich verstehe nicht, warum wir nicht genug tun, um die Binnenflüchtlinge in der Ukraine zu unterstützen. Und ich weiß ganz genau, dass wir alle wieder sehr erstaunt sein werden, wenn im Sommer wirklich wieder neue Probleme auf uns zukommen und wenn die Zahlen steigen und alle dann sagen, huch, wie konnte das passieren? Das ist was ich einfach nicht nachvollziehen kann und wo ich immer so ein bisschen ratlos bin. Das war 2014, vor 10 Jahren schon so und das ist heute wieder genauso. Und ich kann diese ganze Kurzsichtigkeit und ich muss einfach auch sagen, Dummheit der Politik nicht verstehen, was es diese Geschichten angeht. Das war die heutige Folge unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an. Produziert hat ihn Anja Wölker. Und ich danke euch fürs Zuhören. Und falls euch unser Podcast gefällt, wäre es toll, wenn ihr uns supporten könntet, indem ihr eure Eltern, Verwandten, Freundinnen und Freunde, wen auch immer, auf den Podcast aufmerksam macht und uns weiterempfehlt und uns gerne auch abonniert auf den herkömmlichen Kanälen. Nochmal, ich danke euch, dass ihr dabei wart. Hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Wünsche euch alles Gute. Bis dahin und ciao.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Well, who do you think is your favorite princess?
You.
Ich bin Miriam Dabutwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.